Willst zum Eisenfuß umgehen?
Bleib nicht stehen.
Bleib nicht stehen.
Hüt den Fuß auch vor den Ringen,
wo die Feen im Grase springen.
Hüt den Fuß auch vor den Ringen, wo die Feen im Grase springen.
Im Pfaffenwinkel, ungefähr 10 Kilometer westlich von Weilheim, auf dem Gebiet der Gemeinde Wessobrunn, liegt der Paterzeller Eibenwald. Er ist einer der letzten erhaltenen Eibenwälder in Deutschland. Nur noch in der thüringischen Rhön bei Gladbach, im Bodetal im Harz und in der fränkischen Schweiz bei Gößweinstein gibt es zusammenhängende Eibenwälder.
Der Paterzeller Eibenwald ist der größte zusammenhängende Eibenwald in Deutschland. Er ist ungefähr 88 Hektar groß und hat ca. 2300 Eiben. Das weiß man deswegen so genau, weil die Förster die Eiben hier zählen und beziffern. Die Eiben werden vom Förster sehr intensiv gepflegt, damit sie hier überhaupt weiter erhalten sein können. Sie wachsen sehr, sehr langsam und deswegen ist auch die Nachzucht sehr langwierig. Die Eiben werden außerdem sehr gerne vom Rotwild verbissen und müssen bis zu einem bestimmten Alter durch Zäune geschützt werden. Das werden wir später im Inneren des Eibenwaldes häufiger sehen. Es gibt immer wieder eingezäunte Gebiete, in die das Rotwild nicht reinkommt und wo die jungen Eiben nachwachsen können. Wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, dann werden die Eiben zum Teil an Ort und Stelle belassen, zum Teil aber auch an andere Stellen in diesem Wald ausgepflanzt. Die Waldwirtschaft wird hier sehr intensiv betrieben, ist aber zwangsläufig natürlich nicht wirtschaftlich, sondern sie dient einzig und allein dem Erhalt dieser wunderbaren natürlichen Landschaft.
Angelika Haschler-Böckle lebt ganz in der Nähe des Paterzeller Eibenwaldes. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit diesem einzigartigen Wald im bayerischen Oberland. Im letzten Jahr hat sie einen sehr schönen Bildband über die Magie des Eibenwaldes herausgebracht. Zwischen April und Oktober bietet sie zudem an jedem letzten Samstag im Monat eine Führung an durch diesen Zauberwald mit seinen alten, sagen- und mythenumwobenen Bäumen und den vielen heimischen Heilkräutern.
Der ganze Eibenwald ist ein Naturschutzgebiet. Da er bereits seit 1937 unter Naturschutz gestellt wurde, ist er eines der ältesten Naturschutzgebiete in Deutschland. Auf den Führungen bitte ich immer darum, das zu respektieren und grundsätzlich zu beachten, keine Pflanzen hier zu entfernen, keine geschützten und keine ungeschützten zu pflücken, damit die Natur sich hier einfach weiter frei entfalten kann, sodass wir alle Freude an dieser Urnatur haben können und sowohl die Natur als auch wir uns hier optimal erholen können.
Der Paterzeller Eibenwald ist ein klassischer, wie es so schön heißt, naturnaher Mischwald, der eine Ahnung davon vermittelt, wie einst ein Urwald bei uns ausgesehen haben mag. Eine eigentümliche, fast mystische Stimmung empfängt einen bereits am Eingang des Waldes. Vielleicht ist es eine Erinnerung an lange Vergangenes, die von diesen alten Bäumen herüberweht, als wäre die Zeit stehen geblieben in diesem dunklen Reich, das kaum, dass man es betreten hat, keinen Zweifel darüber aufkommen lässt, dass Feen, Elfen und Trolle hier zu Hause sind. Wer das nicht glauben mag, dem sei versichert, dass die Faszination, die von diesen Bäumen ausgeht, unübersehbar und körperlich spürbar ist. 10 Informationstafeln auf einem 1995 angelegten Lehrpfad eröffnen auch denen, die lieber allein den Wald erforschen wollen, einen besseren Blick auf die ältesten Bäume mit Nadeln dieser Welt.
Die Eibe, so scheint es, steht auf dem Aussterbeetat der Schöpfung. Wie bekanntlich im Laufe der Jahrtausende ganze Tiergeschlechter von der Erde vertilgt worden sind, so werden auch Baumarten ausgerottet oder doch nahezu bis zum Erlöschen gebracht. Unter diesen steht die Eibe mit in erster Reihe. Einst in den Wäldern von ganz Europa, Nord und Süd, so häufig wie der Auerochs, das Elentier, begegnet man ihr in unseren Tagen nur noch ausnahmsweise. In Hecken und Spalieren trifft man kleinere Exemplare allerdings noch an, am häufigsten in Anlagen nach französischem Geschmack, aber große, imponierende Exemplare sind selten. vor der waldvernichtenden Axt älterer Ansiedler und neuer Industrieller haben sich nur einzelne knorrige Taxusbäume retten können, die jetzt, wo wir ihnen begegnen, ein ähnliches Gefühl wecken wie die Ruinen auf unseren Bergesgipfeln. Zeugen, Überbleibsel einer längst geschwundenen Zeit.
In seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg hat Theodor Fontane der Eibe, die schon Ende des 19. Jahrhunderts zu den Raritäten in der deutschen Baumlandschaft gehörte, ein eigenes Kapitel gewidmet. Auch in Paterzell wurden die Eiben bis Anfang des 20. Jahrhunderts abgeholzt. Ihr Überleben haben sie dem Weilheimer Arzt Fritz Kollmann zu verdanken, der sich ab 1907 für den Erhalt des Eibenwaldes einsetzte. Kollmann war ein unbequemer Naturschützer, der nicht nur die Eiben fotografierte und kartografierte, sondern auch zähe Verhandlungen mit den Forstbehörden führte und mit seinem Engagement den Grundstein legte für dieses außergewöhnliche Naturschutzgebiet in Bayern.
Das Eibenholz war berühmt für seine besondere Spannkraft und Zähigkeit und wurde deshalb vor allem als Bogenholz geschlagen. Als wertvoller Rohstoff für Jagd- und Kriegswaffen wurde das Holz bis nach England exportiert. Der hemmungslose Raubbau, der schon im Mittelalter begann, führte dazu, dass Kaiser Maximilian im 16. Jahrhundert Schonzeiten für Eiben einführte. Trotzdem waren alte und schlagreife Eiben schon damals eine Seltenheit. Im 18. Jahrhundert entdeckten französische Gartengestalter die Eibe. Die damaligen Gärtner machten sich die Eigenschaften der Eibe, ihre Schattenfestigkeit und ihre Reproduktion nach dem Schneiden zunutze. Auf dem Höhepunkt des Rokoko kam sie in Form von scharf geschnittenen Hecken auch wieder nach Deutschland. Ob in Kugelform, als Pyramide, Obelisk oder als Tierfigur. Auf Adelssitzen, in Gärten und auf Friedhöfen durfte die Eibe nicht fehlen. Vorbild für die deutschen Höfe war wohl der Schlosspark von Versailles. Eibenholz ist sehr belastbar. Es trocknet sehr schnell und arbeitet nur wenig. Es ist ausgesprochen resistent gegen Insekten, Pilze und Fäulnis. Wegen seiner außergewöhnlichen Haltbarkeit wurde das Holz gern beim Bau von Hafenanlagen und Befestigungen verwendet. Die Schäffler benutzten es als besonderes Fassholz. Im englischen Möbelbau fand die Eibe sicher ihre hochwertigste und eleganteste Verwendung. Das Holz wurde auch für den Bau von Musikinstrumenten verwendet. So wurden vor allem Lauten, aber auch Oboen aus Eibenholz hergestellt. Die Paterzeller Eiben verdanken ihr gutes Wachstum einer geologischen Besonderheit, dem Kalktuff, der vor ca. 20.000 Jahren zwischen dem Moränenzug von Wessobrunn und dem Schotterdelta von Reisting durch einen Gletscherbach entstanden ist. Der Untergrund des Eibenwaldes besteht aus meterdicken Schichten von kalkhaltigem Tuffstein. Kalkhaltiges, kaltes Grundwasser sickert aus dem Boden und dabei setzt sich Kalk ab. Die Eibe wächst besonders gut auf dem flachen, sumpfigen Boden, der sich über diesem Kalktuff gebildet hat. Besser als die meisten anderen Baumarten.
Also hier ist ein ganz besonders schönes Exemplar, die sogenannte gezopfte Eibe. Das heißt ja meistens, dass drehwüchsige, gezwieselte und anderswüchsige Bäume auf Störstellen wachsen oder auf Wasseradern. Hier kann man sagen, dass der ganze Eibenwald eine große Störstelle ist. Es ist ja sehr feucht und sehr nass hier und es fühlt sich an, wie wenn der gesamte Wald von einer ganz großen Wasserader unterflossen wird. Auch die Fichte dort hinten, die diesen starken Krebsauswuchs hat, ist ein Hinweis auf die Störstelle. Jetzt darf man sich unter Störstelle nicht immer nur was Schlechtes vorstellen. Es gibt positive und negative Störstellen. Man kann sich auf sogenannten positiven Störstellen mit Energie aufladen, genauso wie man an negativen Störstellen Energie abgeben kann.
Die Eibe schlägt an die Scheibe. Ein Funken im Dunkeln. Wie Götzenzeit, wie Heidentraum.
Wie Heidentraum
blickt ins Fenster, der Eibenbaum.
Taxus baccata, die Eibe.
Als ein Relikt aus dem Tertiärzeitalter gilt die Eibe als der älteste Baum mit Nadeln. Sie hat eine eigene Stellung im Pflanzensystem, da sie keine Zapfen, sondern eine einsamige, beerenartige Scheinfrucht mit scharlachrotem Fruchtfleisch hat.
Standort,
Eiben gedeihen auf allen Bodenarten. Schattige, feuchte Lagen auf Kalkböden besiedeln sie besonders gern. Man findet sie vornehmlich auf der Nordhalbkugel der Erde. Die größten natürlichen Eibenwälder findet man im pazifischen Nordwesten der USA und in Kanada. Dort wächst die pazifische Eibe, Taxus brevifolia.
Wuchs.
Eiben sind sogenannte unterständige, immergrüne Bäume. Sie wachsen im Schatten von anderen großen Bäumen wie Ahorn, Buche, Esche, Fichte oder Tanne. Eiben können eine Höhe von etwa 20 Metern erreichen. Ihre Rinde ist graubraun bis braun. Sie löst sich in Schuppen wie die der Platane, gelegentlich auch in Streifen. Die Nadeln sind an der Oberseite dunkelgrün, glänzend und an der Unterseite gelbgrün.
Alter.
Eiben wachsen sehr langsam, können aber bis zu 1000 Jahre alt werden. Um das Alter der Eiben ranken sich jedoch auch eher überhöhte Schätzungen. Eine Solitäreibe im Allgäu wurde lange Zeit auf 2000 Jahre geschätzt. Nachdem sie abgestorben war und man sie fällen musste und sich ihr Alter in Altersringen zeigte, waren es am Ende nur 800 Jahre. Im Paterzeller Eibenwald gibt es in jedem Fall viele Eiben, die um die 250 Jahre alt sind. Manchen schreibt man auch ein Alter von 500 bis 700 Jahren zu.
Vermehrung.
Die Eibe ist ein zweihäusiger Baum. Das heißt, männliche und weibliche Blüten wachsen an verschiedenen Bäumen. Nach etwa 20 Jahren ist sie fortpflanzungsfähig. Die Eibe blüht zwischen März und April. Die nussähnlichen Samen werden von einem roten Fruchtmantel umgeben. Vögel lieben diese leuchtende, wohlschmeckende Beere. Sie tragen zur Verbreitung des Samens bei, denn der eigentliche holzartige Samen der Eibe wird von den Tieren unverdaut, aber dann erst keimfähig wieder ausgeschieden.
Alle Teile der Eibe, außer dem roten Fruchtfleisch, sind wirklich hochgiftig. Ganz besonders für Pferde. Bei Pferden genügt eine Handvoll Eibennadeln und das Pferd fällt innerhalb kürzester Zeit tot um. Da kann kein Tierarzt mehr helfen. Auch für den Mensch ist die Eibe giftig. Angefangen von der Rinde, über die Nadeln und so weiter. Die Früchte kann man essen, man darf aber auf keinen Fall den Kern mitessen. Sollte man das probieren wollen, dann kann man wirklich nur die Scheinbeere mit der Zunge am Gaumen zerquetschen. Die schmeckt sehr gut und ist stark Vitamin C-haltig, enthält auch weiter viele Schleimstoffe. Kindern würde ich allerdings immer sagen, bitte esst sie nicht wegen der Gefahr des Kernverschluckens. So ist man auf der sicheren Seite und geht nicht die Gefahr einer Atemlähmung ein.
Anmerkung. Bei Menschen löst das Gift der Eibe Schwindel, Pupillenverengung, oberflächliche Atmung und Verlangsamung des Herzschlages aus. Später kommt es zu Krämpfen und Bewusstlosigkeit. Schätzungsweise 3 bis 5 Kerne ihrer Beeren wirken tödlich. Der Tod tritt durch Atemlähmung ein.
Schon in der Steinzeit wurden sowohl Speere als auch Pfeil und Bogen aus Eibenholz gefertigt.
Eibenspeere fand man zwischen den Rippen steckend in den Überresten von Mammutelefanten.
Der älteste bekannte Speer eines Neandertalers aus Südengland war ebenfalls ein Eibenspeer.
Den Kelten sagt man nach, dass sie die Spitzen ihrer Pfeile in Eibengift tränkten.
Auch in der Mythologie spielt das Gift der Eibe eine große Rolle. Die Pfeile, mit denen Artemis, um ihre Mutter zu rächen, die Töchter der Niobe erschoss, sollen in Eibensaft getränkt gewesen sein.
Die drei Eibenspähen. Eine altbayerische Überlieferung.
Es ist noch bei Menschengezeiten in einer Winternacht, da man bei der Gunkel im Gärtnerhaus in Lichtenberg schauerliche Begebenheiten sonderbar von der Teufelskuchen erzählte. War eine Dirne, ein keckes Ding, so fürwitzig, mancherlei des Gehörten zu verspotten und vermaß sich jetzt in der Finster allein in die Schlucht zu gehen. Wie nun die einen sich, ob solch frevelhafter Herausforderung des Bösen kreuzten, sprachen die anderen die Dirne an, Wort zu halten und zum Zeichen, dass sie dort gewesen, 3 Spähen aus einem alten Eibenbaum zu schneiden. Morgen am Tag wollten sie dann nachsehen, ob sie wirklich so getan. Das Mädel ließ sich nicht aufhalten und lief richtig hinaus. Bald kam sie zur Schlucht und fand auch den Baum. Hier schnitt sie rasch den ersten Span. aber ihr armes Herz nackelte schon fast, als ihr war, es knistere wie Feuer um sie. Aber schneidig wie sie war, schnitt sie keck den zweiten Span. Da fuhren aber ganz deutlich feurige Funken heraus und wollte es ihr nun doch zaghaft werden. Halb wahnsinnig vor Schreck und Wut erschnitt sie aber doch noch den dritten Span, schrie laut hin, es ist doch alles nur Teufelsspuk, und jagte in einer Furie nach Haus. Um sie herum aber war alles ein wildes Feuer. »Es wird eine Gefahr haben, ob sie wiederkommt«, sagte die alte Ahnfrau, als die Dirne selber bleich wie der Tod wie eine Erscheinung in die Stube stürzte und die drei Späne auf den Tisch hinwarf. Wer aber beschreibt das Entsetzen aller, als drei weißgebleichte Totenbeine auf das Tischbrett rasselten und die Dirne jählings zusammenfiel? In der Nacht traute sich keins mehr hinaus, bis der Tag zu grauen anhub. Sie beteten inbrünstig ob der armen Dirne, die man so wieder gleich und recht hinausgelassen. Und dieses Frevels halber kam die Meersten ein Gräuel an. Doch Reu und Leid wurde da zu spät gemacht. In 3 Tagen verschied die Dirne in der hitzigen Krankheit. Allzeit schüttelte es sie im Fieber, bald vor Frost, bald vor Glut. Das erlebte erzählend, fiebernd vor Angst.
Die Eibe galt in allen Kulturen, die sie kannten, trotz oder gerade wegen ihrer starken Wirkung, als heiliger Baum. Die Germanen widmeten die 13. Rune, die stärkste Schutzrune der Eibe. Eiwarz nannten sie sowohl die Rune als auch den Baum, und beiden wurden große Heilkräfte zugeschrieben. Krankheit und Unheil sollte die Eibe wie auch ihr Zeichen abwehren können.
Die Rune Eiwarz stellt die vertikale Achse des Weltenbaumes dar, das ordnende Prinzip, um das sich alle Schöpfung rankt. Ihre Kraft zu erkennen bedeutet, die eigene Bestimmung zu finden. Noch bis ins vergangene Jahrhundert hat sich der Glaube an die besondere Wirkkraft der Eiben erhalten. Vor Eiben kann kein Zauber bleiben, hieß es in einem alten Volksspruch. Talismane wurden oft aus Eibenholz geschnitzt. Sie sollten Dämonen abwehren. Der Ethnobotaniker und Kulturanthropologe Wolf-Dieter Storl schreibt über die Eibe:
Der düstere, giftige Baum symbolisiert sozusagen das Ende des Zeitenkreislaufes, der sich dann mit der Wiedergeburt des Sonnenkindes erneut zu drehen beginnt. Der Baum steht sozusagen an der Pforte zur Ewigkeit. Er stellt die Bruchstelle oder das Schlupfloch dar, durch das man dem sich endlos drehenden Zeitenkreis entkommen kann. Es wird sprachwissenschaftlich sogar vermutet, dass der keltische Name der Eibe Ivi oder Ibar mit dem alten Wort Ewa oder ewig verwandt ist. Aus diesem Zusammenhang ist zu verstehen, warum die Eibe zu den allerheiligsten Druidenbäumen gehörte und warum aus Eibenholz ebenso gerne Wahrsage und Zauberstäbe geschnitten wurden wie aus Hasel oder Eberesche.
Im keltischen Buch von Leinster aus dem 12. Jahrhundert werden der Eibe 32 verschiedene Titel verliehen, die ihre Bedeutung und vor allem auch ihre christliche Symbolik hervorheben.
O Eibe, Baum der Borke, Berater der Könige, vorbehalten den Edlen, edelste der Pflanzen, starke Gottheit, Türe zum Himmel, zuverlässig wie ein gut gebautes Haus, guter Freund, das Ehrenwort eines Mannes, voll von Großzügigkeit, dreifach mächtig, Marias Sohn, fruchtbringendes Wasser, Diadem der Engel, Kraft des Sieges, strenger Richter, Ruhm von Leinster, Lebenskraft und magisches Wissen, du Baum der Borke.
Hier sehen wir jetzt 2 ganz besonders alte Eiben. In dieser Eibe kann man eigentlich sehr schön die Baumgesichter entdecken. Die vielen verschiedenen Geister, Gnome und Eibenwesen, die in der Eibe wohnen. Das Gesicht ist hier im Profil sehr gut erkennbar. Das da oben sieht aus wie ein Stirnwulst, dann die Nase und da das Kinn. Ein weiteres Gesicht ist hier unten gut erkennbar. Das sieht fast aus wie ein Geist, wie ein Gespenst. Ganz grün und mit dunklen Augen. Und wenn man sich da jetzt drauf einlässt, und immer mehr mit dem Baum verbindet und diesen intensiv betrachtet, dann wird man immer mehr Gesichter entdecken, immer wieder ein neues. Und auch an dem Baum da drüben, an dem anderen, da sieht man ganz viele Eibengesichter. Die Geister, die da einfach herausschauen und uns irgendwas zurufen. Wir müssten eigentlich nur zuhören.
Weißt du, dass Bäume reden? Ja, sie reden. Sie sprechen miteinander und sie sprechen zu dir, wenn du zuhörst. Aber die weißen Menschen hören nicht zu. Ich selbst habe viel von den Bäumen erfahren. Manchmal etwas über das Wetter, manchmal über Tiere, manchmal über den großen Geist. Walking Buffalo, 1871 bis 1967. Indianer vom Stamm der Stoney in Kanada.
Die Eibe wird wie Saturn als eine Hüterin der Schwelle angesehen. Sie steht am Übergang zur Unterwelt und zum Unbewussten als ein Symbol für den Tod, für die Wiederauferstehung und das ewige Leben. Eine Eibe aufzusuchen bedeutet Sinnsuche, denn sie soll einen Menschen in seine eigene Tiefe führen, wo er seinen dunkelsten, aber auch hellsten Erinnerungen begegnen kann.
Der Medizinprofessor Kukowka an der Universität Graz entdeckte, dass die Eibe an heißen Tagen im Hochsommer taxolhaltige Ausdünstungen freisetzt. An der Unterseite der Nadeln öffnen sich kleine Schlitze, aus denen Wirkstoffe austreten, die auf Menschen, die sich unter dem Baum aufhalten, leicht berauschend wirken und auch Halluzinationen hervorrufen können.
Kalter Angstschweiß befiel mich. Meine Glieder waren wie gelähmt. Vampire, Kraken, züngelnde Nattern, Ratten, gruselige Ungeheuer und anderes Getier kroch immer bedrohlicher an mich heran. Da wich die schreckliche Beklemmung, eine euphorische Stimmung versetzte mich in ein paradiesisches Traumland. Schwerelos schwebte ich in einem riesigen Zirkuszelt, aus dessen goldener Kuppel wunderbarste Lichteffekte strahlten und himmlische Sphärenmusik ertönte.
Nicht von ungefähr hatten die Druiden ihren Versammlungsplatz unter Eiben. Sie wussten um die halluzinogene Wirkung der Ausdünstungen. An diesen für sie heiligen Plätzen bekamen sie ihre Weisungen und Visionen. Dem gemeinen Volk war es dagegen bezeichnenderweise bei Todesstrafe verboten, unter Eiben zu ruhen.
Hier ist zum Beispiel ein ganz besonders schöner Platz, um im Sommer herzukommen. Man hört das Rauschen des Bächleins und das Ufer ist immer eine Schnittstelle zwischen dem Diesseits und der Anderswelt. Die Griechen behaupteten, am Wasser wird man von den Musen geküsst. Wenn es im Sommer ein bisschen dampfig ist, dann sollte man am Abend im Eibenwald gehen. Es gibt da einige Stellen, die besonders in der Dämmerung schön sind, wenn man sich ans Bächlein, ans Ufer setzt und dem Rauschen zuhört. Und da wandert man wirklich ganz schnell in die Traumwelten hinüber. Man wird hier nicht high von der Taxolausdünstung wie von Drogen, aber man kriegt einen Zugang zu anderen Dimensionen. Auch ich setze mich oft im Sommer unter eine Eibe, gerade wenn mich irgendwelche inneren Fragen bewegen, für die ich keine Lösung finde. Und dann lasse ich mich in diese mystische Atmosphäre hineingleiten. Und wenn ich wieder auftauche, dann habe ich meistens eine Lösung oder zumindest einen Lösungsansatz parat. Ob das jetzt an den Eibenausdünstungen liegt oder nicht, ist dahingestellt. Das kann jeder so nehmen, wie er möchte. Das Taxol hat noch eine weitere Wirkung. Es entspannt die Lungen und die Bronchien. Es weitet auch die Lungen. Das Atemvolumen und die Atemfähigkeit nimmt zu. Und daher ist ein Spaziergang im Eibenwald besonders für Asthmatiker auch ganz gut geeignet. Es wäre ganz interessant, wenn die dieses Mal wahrnehmen könnten.
Ich stehe gern vor dir, du Fläche schwarz und rau, du schartiges Visier vor meines liebsten Brau. Gern mag ich vor dir stehen wie vor grundiertem Tuch und drüber gleiten sehen den bleichen Krönungszug. Du startest damals schon so düster treu wie heut, du unserer Liebe Thron und Wächter manche Zeit. Man sagt, dass Schlaf ein Schlimmer dir aus den Nadeln raucht. Ach, wacher war ich nimmer, als rings von dir umhaucht. Nun aber bin ich matt und möcht an deinem Saum vergleiten wie ein Blatt geweht vom nächsten Baum. Du lockst mich wie ein Hafen, wo alle Stürme stumm. Oh, schlafen möchte ich. Schlafen, bis meine Zeit herum. Annette von Droste-Hülshoff.
Diese Eibe da, das ist die sogenannte Schlupfeibe. Man kann durch den Eibenstamm, der zwiegeteilt ist, hindurch schlüpfen. Das ist bei uns im bayerischen Brauchtum ähnlich gehandhabt worden wie früher in England. Man schlüpft hier hindurch, um das Alte, das Schlechte, das Kranke abzustreifen. Natürlich bittet man vorher die Eibe darum, bitte nimm meine Krankheiten auf, und kommt auf der anderen Seite dann mehr oder weniger gesundet heraus. Man sollte nicht vergessen, sich bei der Eibe zu bedanken, dass sie einem so eine Last abgenommen hat. In England, bei den Lochsteinen, war es weiterhin der Brauch, dass ein neugeborenes Kind von der Großmutter durch das Loch hindurch der Mutter in die Hand hinübergereicht wurde. Das hieß, dass das Kind erst jetzt auf dieser Welt richtig inkarniert ist und damit hat es alles, was vorher in der Schwangerschaft war, was möglicherweise auch in vorigen Leben schon mal war, hinter sich gelassen. Durch dieses Durchreichen von Großmutter zu Mutter durch den Lochstein ist es auf unserer Welt jetzt richtig angekommen. Ich finde, das ist ein sehr schöner Brauch und möglicherweise hat man sowas bei der Schlupfeibe früher auch gemacht.
Der Eibe wurde immer auch große Heilkraft zugeschrieben. Die Äbtissin Hildegard von Bingen empfahl zum Beispiel den Rauch von Eibenholzspänen als Hausmittel gegen Erkältungskrankheiten und das Eibenholz allgemein als ein hilfreiches Mittel zur Stärkung der Gesundheit. Verschiedene Indianerstämme nutzten die Eibe unter anderem als Mittel gegen Rheuma, Arthritis oder Debilität. Heute werden die Inhaltsstoffe der Eibe in der Homöopathie, aber auch in der modernen Schulmedizin genutzt. In der Rinde und den Nadeln der pazifischen Eibe findet sich ein Wirkstoff, der seit den 90er Jahren erfolgreich als Mittel zur Behandlung bei Krebs eingesetzt wird. Mittlerweile ist es gelungen, aus der europäischen Eibe einen ähnlichen Wirkstoff teilsynthetisch herzustellen.
Für mich ganz persönlich haben die Eiben immer etwas sehr Freundschaftliches. Wir können entdecken, dass im Eibenwald ganz viele Bäume ganz nah beieinander wachsen, ohne sich die Lebenskraft zu nehmen. Es entsteht ein Miteinander, Baumpaare wachsen sozusagen nebeneinander. Das kann man da drüben an dieser kleinen Eibe ganz besonders gut sehen. Die ist vielleicht fast genauso alt wie die große Fichte oder unwesentlich jünger. Sie steht wie verflochten mit der großen Fichte da und ist mit ihr verwachsen. Mit ihren Armen umarmt sie die Fichte und wächst gerade entlang an der Fichte. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, ein sehr schönes Symbol und ich habe dieses Motiv häufig als Hochzeitskarte für Freunde verwendet. Weil für mich ist das der Inbegriff einer tatsächlichen, wahrhaftigen Hochzeit. Man hat nicht das Gefühl, dass der eine vom anderen unterdrückt wird, sondern man wächst einfach miteinander am selben Ort.
Bäume sind Heiligtümer. Wer mit ihnen zu sprechen, wer ihnen zuzuhören weiß, der erfährt die Wahrheit. Sie predigen nicht Lehren und Rezepte. Sie predigen um das Einzelne unbekümmert das Urgesetz des Lebens. Hermann Hesse.